Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andi Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk Folge Nummer 8. Heute sind wir zu Gast in Berlin wieder. Mir gegenüber sitzt ein junger Mann mit schütterem Haar, Martin Rodek. Schön, dass du uns eingeladen hast. Du bist
sehr gerne, Andi, sehr charmant.
Ja, ich wollte mir heute Mühe geben, jetzt wo ich hier bin, dass ich auch dich nett begrüße. Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, am Anfang übernehme ich immer so ein bisschen die Intro von meinem Gesprächsgast.
Das ist gut. Ich bin auch sehr aufgeregt.
Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist das dein erster Podcast eigentlich?
Nein.
Oh, okay. Also bei Edge kommuniziert man anders. Bislang hat man jeden Gast immer zum ersten Mal. Oder jeder hat zum ersten Mal einen Podcast mit uns aufgezeichnet. Aber gut, dann bist du ja ein Profi. Martin Rodek, du bist Vorsitzender der Geschäftsführung oder ich glaube, ihr nennt es inzwischen Executive Managing Director von Edge Technologies in Deutschland.
Wow.
Die Älteren unter uns kennen das noch als OVG Real Estate. Den Namen dürfen wir aber vergessen. Du warst auch mal bei ECE, was der Grund ist, warum Andreas Mattner, der Präsident, nach wie vor von dir schwärmt. Liegt aber auch an der Funktion, die du im CIA übernommen hast. Du bist nämlich der Innovationsbeauftragte der Immobilienwirtschaft.
Stimmt.
Ja, das klingt erstmal sehr, sehr anspruchsvoll. Du warst auch mal bei Siemens Real Estate, glaube ich, bevor du zur ECE gegangen bist.
Das war so der Berufsstart, genau.
Ja, du hattest nie Lust auf irgendein No-Name-Unternehmen, oder? Wenn du von Siemens zur ECE und dann zur OVG gehst, das ist schon ein steiler Aufstieg.
Wenn das die Interpretation meines Lebenslaufs ist, dann lasse ich das gerne so stehen. Aber das war manchmal bestimmt ja Zufälle.
Wir lassen das mal so stehen, du musst das gar nicht weiter kommentieren. Und du bist bei ULI inzwischen aktiv hier in Berlin, hast da Verantwortung übernommen. Also offensichtlich hast du ja noch Potenzial für weiteres Ehrenamt.
Ja, die Woche ist kurz.
Ja, jetzt auf jeden Fall ein bisschen kürzer jetzt mit den vielen Aufgaben. Du bist auch Familienvater.
Stimmt.
Und du bist wohnhaft in, irre ich mich, aber in Spandau. Also du wolltest nie nach Berlin ziehen.
Das ist der erste Moment, wo ich einschreiten muss.
Okay, es ist nicht ganz Spandau.
Ja, es ist sogar Potsdam.
Ach so,
wir sind an der Berliner Stadtgrenze, meine Frau ist aus Spandau und wir sind damals dann nach Großklinike gezogen, das ist ein Ortsteil von Potsdam.
Okay, ja gut, also bist du ja, Großklinike.
Urban Land.
Ah, da schließt sich der Kreis, verstehe. Sehr gut, also hast du auch bei deiner Wohnungswahl schon so ein bisschen geachtet oder beziehungsweise bei deiner Ehrenamtswahl so ein bisschen darauf geachtet, dass alles hinkommt. Zentraler Immobilienausschuss, zentrales Büro von Edge hier in Berlin. Ihr seid seit einem Jahr hier drin.
Mhm.
Man kann auch sehen, wenn man hier reinkommt, es sieht so ein bisschen aus wie das, was Coworking Spaces ganz gern darstellen wollen. Also wirklich sehr, sehr locker, sehr innovativ und vor allem auch mir treibt das schon so ein bisschen Respekt ein, wenn ich dann sehe, man kommt rein und dann kann man sich auf dem großen Bildschirm erstmal die ganzen Projekte, die ihr gerade so weltweit entwickelt, anschauen. Da dreht ihr schon ganz großes Rad.
Ja, die Geschichte hat ja nicht gestern begonnen. Wir sind da 22 Jahre unterwegs. Lange Jahre in Holland und dann Markteintritt Deutschland 2007, 2008. Günstige Zeiten damals, Lehman Krise.
Ja, das ist dieses internationale Umfeld. Wie ist dein Holländisch eigentlich?
Ich spreche ein bisschen.
Okay, das kann ich gerade noch so verstehen. Aber viel mehr würde ich dann auch nicht verstehen können. Seit wann bist du bei Edge?
Gerade Fünfjähriges gehabt.
Gerade Fünfjähriges.
Jubiläum, gehabt. Fünfjahresfeier auf die nächsten fünf.
Okay. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu Edge Technologies erzählen. Also die meisten Hörer werden es kennen, aber trotzdem, man kennt euch aus der Projektentwicklung. Ihr seid im Bürosektor aktiv. Ihr durftet kürzlich mit Amazon einen in Berlin sehr unbeliebten, aber ich glaube weltweit sehr renommierten neuen Mieter für eines eurer Projekte am Ostbahnhof gewinnen oder vermelden. Das hat euch ein paar Probleme eingebracht, die wurden aber inzwischen beseitigt. Also seid ihr nicht die Einzigen, die in Berlin Probleme haben. Aber was macht Edge denn genau?
Genau, du hast es angesprochen, Andi. Wir sind als OVG mal gestartet. 1997 hat Kuhn von Ostrom die OVG gegründet und hat sich eigentlich von Anfang an auf das Thema Büro, Entwicklung gestürzt. Also nicht Bürobestandshaltung, wir sind kein Bestandshalter, wir sind ein klassischer Trader-Developer. Also wir kaufen Grundstücke, entwickeln Projekte, Produkte, suchen den Mieter, die Reihenfolge mag da variieren und machen das, wie gesagt, seit 22 Jahren und wir machen auch wirklich nur das. Das heißt, alle unsere 120 Mitarbeiter mittlerweile weltweit, wir haben Standorte mittlerweile auch in den USA, in New York und in London, natürlich das Headquarter in Amsterdam und in Deutschland sind wir in Berlin und in Hamburg aktiv, wachen morgens auf und denken an das Thema Büro und all das, was Büro ausmacht, heute und vor allen Dingen auch in der Zukunft.
Mit Martin Rodek verbindet man immer auch das Thema Innovation, Digitalisierung. Das liegt natürlich auch an deinem Ehrenamt, das du im CIA bestreitest als Innovationsbeauftragter und Vorsitzender des Innovation Think Tanks, von dem ich übrigens hier schon einige Mitglieder im Gespräch hatte, die alle aber nur in höchsten Tönen von dir geschwärmt haben.
Schön zu hören, das soll machen wir nachher mal noch, wenn ich mal genau wissen, wer das war.
Das kannst du dir ja anhören, kannst du bei Spotify oder iTunes, kannst du dir alle Folgen anhören. Ihr wart aber auch als Edge Technologies, seid ihr einer der Wegbereiter für das Thema Smart Building, zumindest im Neubausektor. Ihr habt schon relativ früh auf Themen gesetzt, die gar kein anderer auf dem Schirm hatte. Woher kommt das denn? Also woher kommt denn dieser Innovationsgedanke zu sagen, okay, wir bauen hier etwas, das auch tatsächlich intelligent sein soll und nicht nur eben Ziegel auf Ziegel?
Ja, vielleicht sind es drei Aspekte. Ich glaube, uns Deutschen fällt es ja nicht immer leicht, über Holland zu reden. Meistens fällt einem Fußball und Wohnwagen ein.
Ja, und Frank Rijkaard, ja. Also das,
ja,
das
den wollte ich jetzt so spezifisch nicht erwähnen. Aber die Holländer sind ein sehr innovatives Volk, immer schon gewesen, weil sie ein sehr kleines Land haben, flächenmäßig, sind einwohnermäßig so groß wie Nordrhein-Westfalen und waren immer getrieben, auch die Welt zu entdecken. Und dieser Entdeckungsgeist, den kann man in jeder Industrie in Holland erkennen, so auch in der Immobilienwirtschaft. Der Koen van Ostrom hat, ich würde sagen, gab es zwei Meilensteine, 2007 Al Gore kennengelernt. Und Al Gore hat ihm, glaube ich, die Augen geöffnet, dass das mit der Welt insgesamt, und heute ist es so normal seit Greta, ja, dass es so nicht weitergeht. Und dann hat er gesagt, okay, was mache ich, was kann ich beitragen, wir bauen Häuser. Also wir müssen bessere Gebäude bauen. Und unser heutiger Claim jetzt bei Edge Technologies oder bei Edge, the world needs better buildings, ist eigentlich dann nur die Verstetigung dieser Idee von 2007. Und wir haben angefangen, die Häuser ernsthaft nachhaltiger zu bauen. Das war eine Zeit, waren wir in Deutschland noch nicht aktiv, haben gerade angefangen, erste Schritte zu gehen in Frankfurt und um dann auch 2008 ein Grundstück hier in Berlin zu kaufen am Humboldthafen. Da war in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit so ein... Ja, man musste irgendwie auf die Konferenzen gehen. Es gab aber auch keine mehr ohne Nachhaltigkeit. Dann kamen die Labels und irgendwann hat gesagt, konnte keiner mehr hören. Was fatal ist, weil Nachhaltigkeit ist ja was Grundpositives. Und das, sag ich mal, das kulminierte dann in dem Projekt The Edge, was wir in Amsterdam an der Südachse für und mit Deloitte entwickelt haben.
Ach genau, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Das war ja das zu seiner Zeit intelligenteste Gebäude Europas.
Ja. Deswegen auch die Brücke zur Nachhaltigkeit. Das war gar nicht geplant als das intelligenteste Gebäude. Und ob es das dann war oder heute noch ist, sind nochmal zwei weitere Fragen. Es war ein bisschen anders. Wir waren sozusagen am Ende mit unserem eigenen Latein und mit dem Latein der Ingenieure und Architekten, mit denen unsere Firma in Holland auch bis heute, sage ich mal, standardmäßig zusammenarbeitet, um in dem Fall den Weltrekord nach BREEAM, also nach der in UK gebräuchlichen Zertifizierungs- oder nach dem dort gebräuchlichen Zertifizierungslabel zu brechen, haben die Ingenieure gesagt, wir schaffen es nicht. Egal was wir tun, wir hatten Solarzellen, wir hatten Bienenstöcke auf der Rückseite, wir haben Elektroladekabel, ist alles da sind viele Dinge, die sind sehr viel standardisierter in Holland. Und dann haben die Ingenieure, wir brauchen irgendwas machen. So, und dann hieß es, wir brauchen sogenannte Innovation Credits. Und diese Innovation Credits, die waren aber eben auf den herkömmlichen Tools nicht mehr zu schaffen. Dann hat jemand gesagt, wir müssen mal mit der Industrie sprechen. So kam es unter anderem, dass mit Philips gesprochen wurde. Philips hat zu dem Zeitpunkt ein Produkt noch nicht marktreif gehabt. Das war das Licht übers Internet.
Philips Lighting dann. Die heißen ja heute Signify.
Die haben sich später dann, glaube ich, einmal gemerged, zweimal geteilt, dreimal umbenannt. Aber das ist das, was du gerade sagst. Aber damals war sozusagen, die Technologie war da, aber die hatten es nicht marktreif. Und wir haben gemeinsam mit dem gesagt, das muss marktreif werden. Man muss mit weniger Kabeln im Haus, nämlich mit dem schon bestehenden Datennetzwerk, das Licht auch zumindest mal an- und ausschalten können. Und Vorteil, Datenkabel nehmen halt Informationen mit zurück. Also zum Beispiel das Thema Präsenzmeldung. Also eine erste frühe Form von Sensorik.
Ja.
In dem Fall über das Licht. Da gibt es heute x Möglichkeiten, Funk, ja. Bluetooth und Co. Damals war das die Lösung. Und mit diesem Kernbaustein und dann mit weiteren, die wir da rumgruppiert haben, haben wir es sozusagen geschafft, diese Innovation Credits zu kriegen. Haben dann, glaube ich, aus dem Kopf 98, irgendwas Prozent in diesem BREEAM Score bekommen und haben somit den bis dahin bestehenden Weltrekord in eines Hochhausgebäudes in London gebrochen. Okay. Das war dann sozusagen der, mit Verlaub, kleine Junge, der den Wettkampf gewonnen hat.
Ja.
Was danach passiert ist, und dann ging es ehrlicherweise erst los. Dann sind wir überrannt worden von einer Flut von, ich sag's mal, Interessenten. Das war die Tech-Szene, das waren natürlich auch Architektur-Szene, das waren Corporates, es waren Investoren, es waren alle, die man sich vorstellen kann, haben gesagt, wir haben von dem Gebäude, wir müssen uns das angucken. Am Ende, wenn ich sage, am Ende das Gebäude steht und es geht ihm gut und es ist voll ausgebucht sozusagen, die Leute hat sich da auch noch erweitert in dem Haus, haben wir am Tag 10 Führungen gehabt, wir haben 1,5 bis 2 Leute abgestellt, um dieses Haus quasi begehbar und besuchbar zu machen. Das ist ja grundsätzlich mal nicht Sinn und Zweck von Bürogebäuden. Hat aber den Effekt gehabt, dass dieses Thema, was kann man eigentlich mit Gebäuden machen? Warum müssen die intelligenter werden?
Ja.
Hat dem sicherlich eine Grundlage gelegt. Nicht nur da in Holland, sondern natürlich, glaube ich, auch insgesamt.
Ja gut, ich meine, für euch war das ja die beste Visitenkarte, die ihr machen konntet. Also bessere Kommunikation kann man gar nicht machen, als wenn man so ein Gebäude in die Welt setzt.
Ja, und natürlich, wenn du meine Kollegen fragst aus der Presse, Branding und Co-Abteilung, die sagen, ja, toll gemacht, oder die sind aber natürlich auch schlau und sind auch ehrlich und sagen, naja, der Anruf von Bloomberg, der kam eben, weil er kam und nicht, weil wir da angerufen haben und gesagt haben, wir haben hier was. Und das war sicherlich der Kick, der Bloomberg-Beitrag, der dann natürlich viral gegangen ist. Und
also
danach war für uns klar, dass es gar kein anderes Produkt im Bereich Büro-Neubau geben kann. Und wie das dann aussieht und wo es steht, nochmal wieder andere Diskussion. Aber die Frage, wie so ein Haus funktioniert und vor allen Dingen, was es können muss. Also Sensorik, Präsenzmeldung, weitere Daten zu messen. Wie warm ist es, wie laut ist es, ist noch überhaupt CO2 gerade nicht, ist überhaupt noch Sauerstoff im Raum und. Das war für uns in dem Moment so, da ist ja der Knoten geplatzt und dann haben wir uns mit Mann und Maus und mittlerweile einem eigenen Produktteam draufgestürzt, das eben auszurollen, das Thema, unter dem Namen Edge.
Okay, und ihr heißt ja jetzt auch nicht Edge Development, sondern tatsächlich Edge Technologies, was ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, der Entwicklungsgedanke, ich sag mal, der alte Projektentwicklungsgedanke, steht bei euch nicht so sehr im Vordergrund wie das Technologiethema.
Wir haben 2018 den Brand Edge Technologies sozusagen dann auch gelauncht im Frühjahr. Wir sind mittlerweile 1,5 Jahre oder knapp 2 Jahre später mittlerweile bei Edge, ganz bewusst. Das Technologies war vordergründig gemacht.
Und Verzeihung, genau, ja, dann bin ich wahrscheinlich.
Nee, aber genau um das, was du beschrieben hast, eben auch ein bisschen zu provozieren. Heute ist es ehrlicherweise so, dass die Development Company, nach wie vor Real Estate Leute sind, die wissen, wie man developt. Und zwar jeder für sich in seinem Land, in seiner Business Unit oder in seinem lokalen Markt. Aber immer auf dem gleichen Produktstandard. Das ist das eine, was uns, glaube ich, auch ausmacht oder vielleicht auch unterscheidet von anderen Firmen, die sehr unterschiedliche Produkte bauen, wenn sie jemand dazu auffordert. Und das zweite ist, glaube ich, dass wir diese Aktivitäten, die reinen Smartness-Aktivitäten, die ja durchaus auch für Dritte interessant sein können, getrennt haben mittlerweile. Nicht aus der Gruppe, das ist eine Company unserer Gruppe, aber die bietet diese Dienstleistungen, diese Produkte eben auch für andere Firmen an, für andere Entwickler und im Bestand. Und das ist, glaube ich, das ganz Spannende, dass wir nach den 5 Jahren, die wir jetzt selber an den Dingen rumprobiert haben, in laufenden Bauprojekten und natürlich auch im Labor, relativ gut wissen, was so eine Plattform können muss, was sie nicht können muss. Also die Plattform ist die oberhalb der Gebäude agiert und natürlich auch wie so ein Haus ausgestattet.
Wenn du sagst Plattform, meinst du da schon den digitalen Zwilling oder meinst du da tatsächlich eher die Plattform, die man braucht, um ein Gebäude intelligent zu betreiben? Also so eine Art
Dashboard. Ich glaube, der digitale Zwilling ist die Vision. Ich glaube, die teilen wir auch mittlerweile mit sehr vielen Leuten oder sehr vielen Firmen, die da ja auch eigene Spin-offs aus großen anderen Unternehmen gegründet haben, wie auch einer der sehr geschätzten Kollegen aus unserem Think Tank und auch andere hier, nicht genannte weitere Firmen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Vision. Nein, wir haben wir haben mit Microsoft zusammen eine IoT-Plattform gebaut, auf die sozusagen unsere Gebäude alle aufgeschaltet sind. Das meine ich mit Plattform. Also im Gebäude gibt es ein ich will nicht sagen klassisches BMS, also ein Gebäudemanagementsystem, ja, ja. Das ist schon ein IBMS, also was Intelligentes. Auch da haben wir uns mit Partnern zusammengetan, damit wir nicht jedes Mal wieder mit neuen Komponenten, neuen Herstellern arbeiten. Aber der Clou ist gar nicht so sehr, dass es im Haus funktioniert, sondern der Clou ist, dass die Plattform das auswerten kann, dass die Häuser im Endeffekt voneinander lernen können und die Datenmengen, die da zusammenkommen, dann uns wieder auch eine Grundlage bilden für neue Entwicklungen, für neue Häuser.
Okay, ihr macht das jetzt seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren kann man sagen, läuft auch der Hype rund um das Thema Digitalisierung. Ihr wart also sehr früh dran. Wenn du jetzt mal wirklich auf die Gebäudetechnik schaust, wie hat sich denn das ganze Segment in den letzten 5 Jahren entwickelt? Also haben wir hier große Sprünge gemacht oder arbeiten wir eigentlich immer noch mit der gleichen Hardware? Wir setzen sie ja nur anders ein.
Ich glaube, es sind 2 Dinge. Die herkömmliche Hardware, die herkömmliche Haustechnik ist eher komplizierter geworden.
Okay.
Und die Innovationsschritte sind aus meiner oder aus unserer Warte eher inkrementell. Wir sehen es aber, der Anteil der Gebäudekosten, der früher vielleicht bei 20-30% lag für diesen Haustechnikteil, der ist teilweise bei 50%, teilweise bei mehr, mag an Ressourcenknappheit im Markt und damit Preismodellen liegen. Aber ich glaube, insgesamt ist das Haustechnik-Thema auch von der Planung aufgesetzt, schon nicht nur vom Bau, ein nach wie vor hochkomplexes Thema. Und das ist ja genau der Ansatz, diese Silos aufzubrechen zwischen einer Vertikalität, einer Zuluft, einer Abluft, eines Aufzuges, einer, weiß ich nicht, Anlage, sondern die horizontal miteinander zu verknüpfen.
Ja.
Und Daten eben auch, einen Datenaustausch zu ermöglichen und zu verstehen, wenn in einem Haus heute 2000 Menschen sind und morgen nur 500, ob das dann über einen Forecast läuft oder einfach nur eine Realtime-Sensorik und damit Messung. Du kannst dieses Haus dann anders betreiben und es muss auch anders betrieben werden und die Aufzüge fahren andere Programme und die Tiefgarage ist nicht voll ausgelastet. Du schaltest vielleicht eine Etage ab und fährst die runter. Also da gibt's, glaube ich, die Spielarten sind da unendlich. Wenn man mir so zuhört, ist es, glaube ich, klar, dass das vor allen Dingen was für größere Objekte ist. Macht keinen Sinn, es sei denn, es hat jemanden richtig Lust da drauf oder auch Lust auf das Investment, das bei sehr kleinen Häusern zu machen, dann ist es vielleicht eher ein bisschen Spielerei.
Ja.
Aber richtig große Häuser, wenn man an große Objekte denkt, dann ist die Infrastruktur entscheidend. Die Belieferung der Häuser, Entsorgung der Häuser und das ist alles mit gemessenen Daten besser zu steuern.
Okay. Vielleicht gibst du uns nochmal ein Beispiel dafür, dass die Gebäudetechnik komplizierter geworden ist an einigen Stellen. Das hast du ja, die steile These hast du aufgestellt, das musst du jetzt auch mal belegen.
Ich muss das jetzt belegen.
Ja, das tut mir leid. Ich habe mir angewöhnt, dass ich meine Aussagen nicht belegen muss, aber meine
Gäste... Ja, das ist Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, richtig.
Welches Beispiel nehme ich? Ich glaube, das mit der Zu- und mit der Abluft. Ich will jetzt keine Großprojekte im Berliner Umland hier referenzieren, aber wenn haustechnische Anlagen, nehmen wir mal die beiden, wenn die gar nicht miteinander kommunizieren, das heißt, die Luftmenge, die in ein Haus reingeht, nicht mit der Luftmenge sozusagen koordiniert ist, die aus einem Haus rausgeht, oder nicht nur die Menge, sondern wie ist sie konditioniert? Ist es warme Luft, ist es kalte Luft? Welchen Feuchtegrad hat die?
Ja.
Hat was damit zu tun, was für ein Wetter draußen ist und wie viele Menschen im Haus sind? Dann ist es irgendwie logisch, dass wenn die miteinander kommunizieren würden, dann wäre das besser.
Ja.
Wenn man aber sozusagen für jedes der Gewerke nach wie vor Einzelfirmen, Einzellieferanten und im Worst Case einzelne Planungsteams hat, dann wundert es einen nicht, dass die Sachen nicht miteinander kommunizieren. Es gibt nun mal nicht den Holy Grail, der ein Stück Haustechnik aus einer Hand bietet. Siemens könnte das vielleicht oder hätte das gekonnt. Mag es noch 3 andere Unternehmen geben, die es auch können, aber das machen die halt nicht. Und damit muss man das eben knacken. Und das Knacken machen die viel besprochenen jungen Wilden. Die knacken das. Und die nehmen sich nämlich nur einen Teil vor und sagen, jetzt gehe ich mal da dran.
Und löse den Schmerzpunkt.
Und dann löse ich mal den und dann gehe ich an das nächste dran. Und dann wird die Idee oder das Bauteil oder die Lösung halt größer.
Ja.
Dann werden die auch wieder komplexer. Deswegen ist, glaube ich, dieses Kleinteilige mit offenen Schnittstellen zu arbeiten, ist, glaube ich, die Lösung dafür.
Und wie viel Geschäft macht denn die Kommunikation mit den PropTechs aus? Also ihr arbeitet ja, ich glaube, Sensorberg hatte die in der Vergangenheit auch mal genutzt. Ihr arbeitet mit relativ vielen Tech-Unternehmen. Wie viel macht ihr selbst und wie viel kauft ihr ein?
Das ist eine gute Frage, das sozusagen jetzt statistisch auszulesen.
Ich will jetzt genaue Zahlen haben, auf
das
die ich mich dann berufen kann.
Also Sensorberg, weil du es angesprochen hast, tolle Technologie. Wir haben mit denen nicht zusammengearbeitet.
Ach so,
weil deren Idee irgendwie nicht gut ist, sondern weil unsere eigene Idee, wie unser Haus, wie diese Plattform, wie das funktioniert, die war an der Stelle anders aufgesetzt. Und dann versuchst du Dinge, obwohl sie beide gut sind, auf Krampf zusammenzubringen, macht dann wenig Sinn. Und da haben unsere Produktleute, die in Holland ja zentral sitzen, haben halt gesagt, nee, wir verfolgen da eine andere Philosophie. Wir bauen, wenn du über selber bauen sprichst, bauen wir gar nichts selber. Was wir machen ist, wir haben diesen Microsoft IoT, diese IoT-Plattform customized. Das haben wir schon gemacht. Ja, okay. Wir haben denen gesagt, welche Funktionalitäten wir brauchen. Die haben uns gesagt, was sie können, was sie nicht können. Und Microsoft kann für entsprechenden Einwurf von Münzen eine ganze Menge. Und ich glaube,
das können die Strategiekollegen.
Was machen auch. Wir? Wir haben die Sensortechnik zum Beispiel haben wir mit einer Firma gemacht. Die ersten 5 Jahre, die heißt B-Grid.
Ja,
okay. Ja, mittlerweile sind wir auf die von dir schon angesprochene Signify-Technologie umgeschwenkt. Okay. Also wir sind da und das ist, glaube ich, auch das muss man tun. Man darf sich dann nicht so binden, wie es, glaube ich, die Lieferanten dann auch gerne wieder hätten. Weil mir sagt keiner, dass in 5 Jahren Firma X oder Firma Y auf der Basis von Technologie X oder Y vorne ist. Das weiß ich nicht.
Ja.
Ich muss mein Ding so bauen, dass ich dann wechseln kann. Und das hat immer Schmerzen nach sich, weil natürlich Projektentwicklung im Immobilienbereich sehr langfristig ist. Du kannst nicht morgen einfach mal umswitchen. Aber da gucken wir uns auch immer die marktführenden Systeme an und gucken und versuchen, die bei uns ranzustöpseln.
Ich habe noch 2 Publikums- oder Hörerfragen mitgebracht, auf die können wir gleich nochmal zu sprechen, aber eine Frage habe ich noch jetzt, wo wir gerade bei dem Startup-Thema sind. Der Podcast wird ja präsentiert von Ivana, die ja auch im PropTech der frühen Stunde sind. Es gibt aber, also die sind ja eher in einem Bereich, bei dem ich jetzt sagen würde, okay, das liegt nicht auf der Hand mit Edge zusammenzuarbeiten oder ins Gespräch zu kommen. Aber was wäre denn so ein Sektor, bei dem du jetzt sagen würdest, wenn ihr da gegründet habt, ihr da draußen, dann kommt unbedingt auf mich zu und sprecht mit mir. Welche Schmerzpunkte habt ihr gerade, die ihr gern durch solche wilden Startups gelöst haben möchtet?
Also ich glaube, das ist viel, was man vielleicht unter PropTech zusammenfassen könnte, was aber heute sich, glaube ich, schon jemand wieder anders gelabelt hat, Construction Tech.
Oh ja, genau.
Also wir haben uns vor ein paar Jahren, wirklich ein paar Jahre her, in einem, ich würde sagen, Construction Tech-Unternehmen in Holland beteiligt, die an der TU Delft gegründet wurden, Firma Fizzy. Hat, glaube ich, vorletztes Jahr irgendeinen PropTech Award gewonnen. Die haben sich um eine Hardware gekümmert, also um die Fassade selber. Und ich glaube, das ist für einen Entwickler, der am Ende des Tages immer noch Häuser baut. Ich baue ja nicht Prozesse. Also ich baue keinen Transaktionsprozess, wo ich einen perfekten Datenraum brauche, wo ich irgendwelche Automationsschritte einbauen muss. Ja. Das ist ja gar nicht so unser Fokus, sondern unser Fokus ist ja, dass die Häuser selber besser werden. The world needs better buildings. Wow. Und da hat jemand eben nachgedacht, wie kann ich eine Fassade, die möglichst 100% Lichtdurchlässigkeit haben soll, wie kann ich die bauen und trotzdem soll die noch Energie produzieren. Hochkompliziert, auch noch damals nicht mit so einem hohen Wirkungsgrad, aber wir haben es einfach gemacht und wir haben uns erlaubt an einem Projekt in Eindhoven, haben wir einfach 100 Quadratmeter Fassade angebaut und haben gesagt, nun gucken wir mal, ob es geht.
Ja.
Und es ging.
Ich habe, was das Thema intelligente Gebäude angeht und Better Buildings, also wahrscheinlich eher bessere Gebäude als intelligentere Gebäude, habe ich auch eine Frage mitgebracht und zwar von Dagmar Hotze, die du auch gut kennst.
Klar.
Journalistin und sie hat bei LinkedIn gefragt, wie wird denn das Kerngeschäft von Edge, sie hat übrigens Edge Technologies geschrieben, stand nicht
von mir. Das ist alles fein.
Wie wird das Kerngeschäft denn künftig aussehen? Wollt ihr nur noch Quadratmeter bauen, im Bestand halten und datenbasierte Geschäftsmodelle anbieten? Also die Kombination, oder wollt ihr nur Intelligenzbestien in Beton entwickeln?
Also fange ich hinten an, letzteres klares Nein.
Okay.
Den Begriff Smart Building, den lasse ich gelten. Ich glaube, der wird irgendwann verschwinden, weil wir heute von anderen smarten Produkten in anderen Branchen auch nicht sprechen. Wir sagen auch nicht, es ist ein Smart Car oder es ist ein Smart, na gut, bei Smartphone hat sich's wirklich eingeprägt, aber Smart Car sagt, glaube ich, keiner. Und die, wenn man sich im heutigen BMW, klar, Audi, ja, XY anguckt, die sind vollgeladen mit Smart und sagt auch keiner Smart Car. Wir wollen eigentlich was anderes machen. Wir wollen eigentlich vor allen Dingen Bürogebäude bauen, aber theoretisch ist das, denke ich, auch auf andere Assetklassen übertragbar. Die möglichst mit Low-Tech, und das klingt jetzt verrückt, weil ich eben von einem hochkomplexen Haustechnikwesen gesprochen habe, die möglichst Low-Tech in der Handhabung, also in der Bedienung sind. Ich kriege niemanden, egal was er für ein Techie ist, dazu, sich morgens, wenn er sein Büro in die Tiefgarage fahren will, irgendwie hochkompliziert mit einem Smartphone in dem Fall die Schranke aufzumachen in der Tiefgarage. Also muss das irgendwie seamless gehen. Die Schranke muss aufgehen, weil das Haus weiß, da kommt der und der.
Ja.
Datenschutz, um es mal kurz abzuräumen, das Thema, völlig klar, wenn wir nicht datenschutzkonform arbeiten
könnte
würden,
tricky sein, ja.
Dann kann ich keinen der Kunden, den wir in den letzten 5 Jahren in Deutschland oder auch in Holland sozusagen in Mietverträge gebracht haben, auch nur komme ich nur in die Nähe des Mietvertrages, weil alle dort genau diese Dinge abfragen und auch bis ins Detail prüfen. Ich glaube also, die Bedienbarkeit der Häuser ist entscheidend und das Thema New Work, das ist vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen hier heute, ist eigentlich das, wo wir eigentlich hinwollen. Wir glauben, dass wir mit die besten Antworten auf das New Work haben, als Entwickler,
yeah,
okay. Häuser zu bauen, wo sich die Workforce von heute noch wohlfühlt, aber die Workforce von morgen Lust hat zu arbeiten. Und das sind eben keine Häuser, wo man reinkommt und gegen einen Aufzug läuft oder wo man einen langen Flur lang guckt, sondern wo man eben eine moderne, eine agile, eine angenehme, eine wohnungsähnliche Arbeitsumgebung hat, die unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten bietet, Activity-Based Working, da gibt es x Stichworte. Und die Technologie muss im Hintergrund Dinge einfach machen, aber sie soll nicht vordergründig sichtbar sein. Also wenn jemand sagt, wir bauen Hightech-Gebäude, schreite ich eigentlich ein.
Es soll nicht
penetrant sein. Es wirkt Hightech und es ist auch komplizierter, man muss dazu auch ein bisschen was verstehen, aber ich glaube, das ist gar nicht unser Claim sozusagen.
Okay. Dagmar Hotze hat noch eine Teilfrage drin, die ich verschwiegen habe. Sie hat gefragt, Datenverwertung behalten. Also sie hat danach gefragt. Ihr erfasst sehr viele Daten in eurem Gebäude. Du hast es gesagt, insbesondere Sauerstoffgehalt, CO2-Ausstoß, Sensorik, wer hält sich wo auf? Also natürlich nicht die Personen, aber halten sich Personen irgendwo auf? Ihr verkauft die Gebäude ja ab. Also ihr entwickelt sie und dann verkauft ihr sie an Pensionskassen, institutionelle Investoren. Ihr habt ja mit sehr namhaften Unternehmen da auch schon zusammengearbeitet und arbeitet es nach wie vor. Wie macht ihr das denn? Also erfasst ihr die Daten weiter? Übernehmt ihr den Betrieb? Seid ihr da irgendwie involviert?
Ja.
Okay.
Das ist die Antwort auf die Frage quasi.
Ja.
Also die
Datenverwertung liegt bei euch.
Ich würde das mal Smart Operations nennen, ohne dass das jetzt sozusagen der Firmenname ist. Aber wir bieten an, oder nicht nur bieten an, sondern wir möchten diese Häuser eben an genau dieser Stelle weiter betreiben
für
x Jahre. Da gibt es natürlich dann die Schnittstelle zum klassischen Betrieb, also you name it, FM, die aber ja auch noch ein bisschen was zu holen haben in dem Bereich.
Ja.
Und die Daten sind weder sowohl für Corporates, also für die Mieterseite, als auch für die Investorenseite natürlich verfügbar. Also wir können nicht sagen, wir haben das Haus entwickelt, aber hinterher aus dem Betrieb sind das unsere Daten. Aber wir wollen schon aus den Daten eben Schlüsse ziehen, also Analytics fahren. Und das
habt ihr denn schon Wege gefunden, diese Data Analytics auch zu monetarisieren? Oder wäre das der nächste Schritt? Ihr wollt erstmal wirklich schauen, wie...
Ich glaube, das ist dann Podcast, wo sind wir? 8?
Wir sind bei 8,
genau. Das ist dann Podcast 18 oder 20 in anderthalb Jahren.
Okay.
Nein, unsere Kollegen in Holland in der Smart Company arbeiten daran, natürlich sozusagen in diese Richtung auch zu denken. Ob das jetzt ein Abverkauf von Datensätzen ist, da würde ich mal sagen eher nein, sondern eher das Angebot, eben auch in Bestände reinzugehen, wo die klassische Entwicklungsleistung aus der Immobilienwirtschaft entfällt, wo man aber dann sagt, wir gucken uns mal ein großes Portfolio an, checken mal den Status quo und gehen dann sozusagen vielleicht neue Wege in den Häusern.
Sehr gut. Ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht und ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir nerven dich schon zu lang.
Gar nicht. Macht Spaß.
Ein Vertreter von früher, könnte man sagen, ein Kollege von früher, Guido Jagosch, der Kommunikationschef von Siemens Real Estate, der hat gefragt, könnte sein, dass er das jetzt gefragt hat, um die Erfahrung wirklich für sich selbst auszuwerten. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Holzhybrid? Ihr baut ja, wenn mich nicht alles irrt, hier in Berlin am Südkreuz, baut ihr ein Holzhybrid. Mhm. Wie sind denn die Erfahrungen bislang?
Also wenn man jetzt ein Foto dabei hätte, würde man sehen, mittlerweile dunkler Dezembertag. Wir kommen gerade, as we speak, aus dem Boden. Wir haben eine Baugrube fertig.
Jetzt geht's in die
Bodenplatte und wir werden Anfang Januar die ersten modularen Holzbauteile auf der Baustelle sehen. Was ich sagen kann.
Wo werden die denn produziert, wenn ich mal fragen darf?
Na, die werden in Fabrikbedingungen in mehreren Werken von der Bauunternehmung, mit der wir das machen, das ist die Cree Group, also Zech Romberg, werden die gefertigt. Wir waren jetzt gerade, unser Team war in der Nähe von Neuruppin, wo eins der Werke ist. Und das Spannende ist eigentlich daran, Die Problematik ist es gar nicht das Holz, weil die Jungs, die machen es ja nicht seit gestern. Wir machen es zum ersten Mal.
Ja.
Also unsere Lernkurve ist relativ hoch. Das weiß der Kollege in München wahrscheinlich aber auch. Starte mit Holz. Wenn du mit Holz bauen willst, starte mit Holz. Niemals mit irgendwas anderem starten und sagen, ach, Holz wäre auch ganz gut. Und dann so mitten im Planungsprozess rumdrehen. Das ist mal erste Lessons learned. Zweite Lessons learned.
Ist euch das passiert?
Das ist uns passiert,
okay.
Ja. Zweite Lessons learned war die Prüfstatiker, die man natürlich aus dem Standard Stahlbetonbau kennt und die man auch einschätzen kann, wie die agieren, die sind natürlich bei einem neuen Baustoff und Holzhybrid oder Holz ist ein viele hier neuerer Baustoff. Die gucken sich die Dinge im Teilweise zweimal an oder auch dreimal und sagen, das muss ich mir nochmal überlegen. Das heißt, diese Prüffreigaben haben uns ein bisschen auch Zeit gekostet, war die zweite Lessons learned. Das waren aber die beiden wesentlichen, würde ich sagen.
Ja, gut,
Bauzeit
aber
ist schneller. Die Bauzeit ist schneller, wenn du erstmal sozusagen loslegst, das modular dahinzustellen. Dazu brauchst du aber auch natürlich einen passfähigen Grundriss.
Ist es denn teurer?
Des Holzes?
Ja. Nein. Okay. Was der Guido Jagosch auch noch gefragt hat, beim Thema.
Also er soll mich anrufen, wenn er das irgendwie anders vergeben hat, aber er hat meine Nummer insofern.
Ja, das gebe ich weiter, aber ich glaube, es interessiert auch die Hörer, welche der Investitionskosten legt ihr denn auf die Mieter um? Also wenn ihr mit sehr aufwendiger Gebäudetechnik arbeitet und du hast ja gesagt, der Anteil der Gebäudetechnik an den Gesamtinvestitionskosten steigt, auch bei euch, wie legt ihr das denn um?
Also da gilt der gute alte Markt, weil ich kann ich kann ja viel erzählen, aber sozusagen in der ersten Miete oder in der Kaltmiete, wenn man es so nennt, muss ich mich ja dem Wettbewerb hier stellen. Jetzt kann ich sagen, naja, du hast ja auch ein besseres Produkt, weil es ist nachhaltiger oder angenehmer oder mag sein. Aber am Ende sind Corporates auch preissensitiv und wenn die eine Chance haben, Euro irgendwo zu sparen, dann machen die das. Also ich glaube, in der Kategorie wird's schwierig, auch selbst in einem Vermietermarkt, den wir haben, da jetzt sozusagen richtig einen Hebel drauf zu kriegen, wird, glaube ich, eher schwierig. Die zweite Teil der Miete, also die Warmmiete, da hast du natürlich in einem nachhaltigen oder energieeffizienten Gebäude einen Vorteil, wenn die Energiekosten oder die gesamten Nebenkosten einfach optimiert werden, wenn das Facility Management durch datenbasiertes Wissen, wenn das einfach besser läuft, dann hast du einen Hebel. Kann ich, weil das ja immer ein Forecast ist, wenn man einen Mietvertrag unterschreibt, bin ich damit wirklich? Puh, ja, da müsste man denn die Datenreihen aus anderen Häusern haben. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen zu jung unterwegs. Und für diese Smart-Komponenten, für die aktive Smart-Komponente wird ein Preis erhoben. Und den gucken sich die Corporates an und sagen, das finden wir spannend. Den Mehrwert sehen wir, das hätten wir gerne, das hätten wir nicht. Das sind aber jetzt keine 10 Euro pro Quadratmeter. Das sind Beträge, die sind eben im
unteren
Bereich. Im ganz unteren Bereich zwischen 0 und 1,5 Euro, hätte ich mal gesagt.
Ja, ja. Naja, ist auch Geld.
Ne? Also ist auch Geld, aber du musst halt, da ist auch jeder, das sind die Firmen, mit denen wir jetzt hier gearbeitet haben. Wir haben ja, du hast Amazon genannt, wir bauen das Holzhybrid am Südkreuz für Vattenfall. Wir haben Scout 24 am Hauptbahnhof in Berlin und das sind ja sehr unterschiedliche Firmen auch.
Ja, aber auch durchaus Namen, die man kennt.
Ja, Namen, die man kennt schon, aber die sind in ihrer Typologie sehr unterschiedlich, wo sie hinwollen mit ihrer Firma und wie bereit sie sind, auch auf neue Technologien sich einzulassen. Und da hängt es sehr davon ab, mit wem man da verhandelt und mit wem man dann am Ende auch einen Mietvertrag macht, was dann zum Einsatz kommt und was nicht.
Martin, ich könnte stundenlang mit dir reden. Gerade
ja, bitte.
Das New Work-Thema sollten wir als nächstes ansprechen, aber ich glaube, wir müssen irgendwann auch Schluss machen. Wir dürfen ja die Hörer auch nicht weiter penetrieren, aber jeder, der so lange zugehört hat, den möchte ich noch belohnen. Du hast nämlich einen sehr exquisiten Musikgeschmack.
Ja, wunderbar.
Möchte ich jetzt hier. Ja, irgendwann musste das ja kommen. Also ich glaube, jeder, der bis hierher gehört hat, der hat auch so ein kleines Gimmick, so ein kleines Bonbon noch verdient. Du warst beim Slayer-Konzert, bei der Abschlusstour von Slayer.
Ja, du doch auch.
Ja gut, aber ich bin ja auch so ein junger Wilder. Ja? Wenn ich zu Slayer gehe, sagen alle, hat er von seinem Papa gehört. Aber das war nicht das erste Konzert in diesem Bereich, das du dir angehört hast.
Du hattest das schüttere Haar angesprochen. Es war mal unschütterer. Es war nie so lang, wie man in der Szene vielleicht hat, aber ich gebe zu, alles, wo keine Gitarre drin ist, wird bei mir relativ schwierig. Ich höre durchaus auch elektronische Musik, aber eigentlich darf es Gitarre sein.
Okay, gerne auch ohne
Verzerrung. Gerne auch ein bisschen lauter und ein bisschen schneller.
Sehr gut, das freut mich zu hören. Damit möchte ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanken.
Gerne.
Und wir zeichnen ja hier gerade noch in der Vorweihnachtszeit auf. Hast du schon Kekse gebacken?
Das machen wir jetzt gleich hier. Die kommen jetzt gleich rein, unsere Kollegen, und hier wird das Mehl ausgerollt, geht's los.
Habt ihr so kleine Edge aus
natürlich.
Steck?
Kennst du unsere Branding-Truppe, die hat all sowas.
Sehr gut, ich freue mich drauf, das eh ausschließen zu dürfen. Also vielen Dank, Martin.
Sehr gerne. Danke.